Ja, manchmal ist die Situation blöd, aber es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.
Es ist völlig klar, dass eine Utopie, sich zu erträumen, nicht ausreicht, um Veränderungen zu bewirken.
Utopie ist kein schöner Begriff mehr. Es ist ein verdächtiger Begriff.
Wie schaut überhaupt mein positives Gesellschaftsbild aus für die Zukunft, wo ich mich wohlfühle und wo es mir besser geht, aber auch mein sozialen Umfeld?
Nämlich Utopien denken oft die Gegenwart weiter. Also denken, alles wird in den Kategorien verlaufen, wie es jetzt ist.
Sehnsucht nach morgen verändert das heute.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bin Journalistin und ich liebe meinen Job, aber es gibt Tage, an denen sich katastrophale Ereignisse überschlagen. Ein Attentat an einer Schule, Waldbrände in Europa und getötete ZivilistInnen bei Drohnenangriffen in der Ukraine. An solchen Tagen fühle ich manchmal einen lähmenden Weltschmerz, gegen den ich mich bewusst wehren muss, um hoffnungsvoll zu bleiben. In den meisten Folgen unseres Podcasts versuchen wir, den Umgang mit aktuellen Krisen und Kontroversen zu thematisieren. Kriege, Klimawandel, Diskriminierung und Ungerechtigkeit sollen adäquat im Unterricht bearbeitet werden. Aber in dieser Folge werfen wir einen Blick in die Glaskugel und schauen nach vorne. Wie soll die Welt in Zukunft aussehen? Welche Werkzeuge und Methoden, welche Fähigkeiten und welche Einstellungen helfen, über Krisen hinauszudenken? Denn Hoffnung ist keine naive Haltung, sie ist eine politische Entscheidung.
Es ist ganz wichtig, der Realität ins Auge zu sehen, und die ist im Moment objektiv sehr, sehr schwierig und sehr, sehr riskant.
Falls euch diese Stimme bekannt vorkommt, dann hört ihr wahrscheinlich gerne die Ö1-Sendung Punkt 1. Unser Gesprächspartner Philipp Blom moderiert diese Diskussionssendung. Er beschäftigt sich darin mit politischen Ereignissen und Herausforderungen des Zusammenlebens sowie aktuelle Forschungen oder kontroverse Fragen unserer Zeit. Seine Beobachtung: Menschen gewöhnen sich daran, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Und die jüngste Vergangenheit zeigt, dass es oft noch schlimmer kommt als befürchtet. In seinem aktuellen Buch beschäftigt er sich deshalb mit dem Bedürfnis nach Hoffnung.
Für mich ist Hoffnung was sehr anderes. Es ist eine Aktivität. Und es ist eine Aktivität, sich selbst einen Handlungsraum zu schaffen, sodass man daran arbeiten kann, die Welt zu verändern ein bisschen. Und wenn Millionen Menschen das tun, dann tut sich auch was. Und irgendwo muss man anfangen. Und warum dann nicht bei sich selbst?
Handlungsräume verschaffen, das klingt schon sehr nach politischer Bildung. Aber wie geht das angesichts der multiplen Krisen unserer Gegenwart, ohne dass wir in Katastrophenpädagogik oder in Ohnmachtsgefühle verfallen? Für Eva-Maria McCormack von der Berliner NGO Talking Hope sollten wir deshalb viel mehr über Hoffnung sprechen.
Wir fühlen uns heute alle machtlos und ohne Hoffnung. Aber Tatsache ist, dass alle großen sozialen Umwälzungen, ob das das Ende der Rassentrennung ist, dass die Einführung von Frauenrechten, von Kinderrechten, von Arbeiterrechten, das sind alles Veränderungsprozesse, die letztlich von unten entstanden sind. Und damit sage ich auch, Veränderung ist möglich, aber wir müssen den Menschen beibringen, dass wir Veränderung bewirken können, auch wenn wir Zukunft nicht voraussagen können. Hoffnung ist für mich kein Gefühl, sondern die Entscheidung, ins Offene zu handeln.
Veränderung ist möglich und sie beginnt damit, dass wir uns nicht lähmen lassen, sondern ins Offene handeln. Hoffnung ist für Eva-Maria McCormack kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Man könnte auch sagen, anstatt mich ohnmächtig zu fühlen, kann ich mich dazu entscheiden, der Zukunft hoffnungsvoll zu begegnen. Eva-Maria McCormack und Philipp Blom sind davon überzeugt, dass wir Gestaltungsmacht besitzen, also ein Wörtchen mitzureden haben, wenn es um die Zukunft geht. Das sieht auch der Historiker Heinrich Ammerer so.
Ganz generell haben wir, wenn wir die Entwicklung ein bisschen historisch betrachten, ja immer zuerst so gewissermaßen den utopischen Blick, eine Wunschvorstellung, so könnte die Zukunft sein. Und dann entwickelt sich erst, streng genommen eigentlich erst am Beginn des 20. Jahrhunderts, die Dystopie als Wahnutopie. Ja, pass auf, wenn ihr das macht, dann könnte das aber auch ganz furchtbar schief gehen.
Für Heinrich Ammerer von der Universität Salzburg beginnt die Zukunft mit Bildern im Kopf. manchmal utopisch, manchmal dystopisch. In seiner Arbeit fragt er, wie können wir wieder lernen, Utopien produktiv zu denken, ohne sie mit Heilsversprechungen zu verwechseln. Denn die totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts haben den Begriff beschädigt. Und doch brauchen wir Visionen, um die Gegenwart kritisch zu gestalten.
Wir wollen jetzt gewissermaßen diesen Utopiebegriff auf eine reflektierte, natürlich auf eine sehr, sehr kritische Art und Weise wieder rehabilitieren, weil wir brauchen Utopien. Es nützt ja nichts. Die Utopie ist ja nicht ein Heilsversprechen. Es ist ja nichts, was in Aussicht gestellt wird, aus unserer Sicht, als eine Gesellschaft, in der dann alle Probleme gelöst werden und der Weg dorthin wird ein organischer sein. So funktioniert das ja nicht. Die Utopie ist mehr oder weniger eine Vision, die einen anziehen soll, die einem zeigen soll, okay, das könnte ein interessantes Ziel sein und eventuell gibt's Wege, wie wir dieses Ziel erreichen können.
Utopien als Visionen für eine bessere Welt nutzen, klingt spannend. Es geht also nicht darum, eine Utopie zu realisieren, sondern sich von ihr inspirieren zu lassen. Dieser Ansatz kann auch in verschiedenen Schulfächern genutzt werden. Eine gute Hilfestellung bietet zum Beispiel die Publikation Utopien im Unterricht, in der Heinz Ammerer gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen 14 Unterrichtsbeispiele für verschiedene Fächer entwickelt hat. Zu lesen gibt es das Heft in der nächsten Ausgabe der Edition Polis. Für Eva Maria McCormack, Gründerin der NGO Talking Hope, entsteht Zukunft dort, wo wir aktiv gestalten.
Und ich glaube, eine wichtige Frage, wenn man sich mit dem Thema Utopien und Hoffnung und Gestaltung befasst, das ist letztlich gar nicht mal, ist das jetzt rosa-rot oder nicht, sondern es ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Unsicherheit um? Wir stellen uns eine offene Zukunft immer so vor, als müsste sie schief laufen. Und wir vergessen komplett, wie oft in der Geschichte das Unerwartete am Ende unser Alliierter war. Und diesen Blick zu handeln, sich für Hoffnung zu entscheiden, aber gleichzeitig zu akzeptieren, dass wir nicht einfach über Zukunft verfügen können, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt im Umgang mit dem Thema Zukunftsbilder, Hoffnung. Also wenn Menschen keine Hoffnung haben oder sich machtlos fühlen, dann sind sie eher geneigt, den Status quo zu akzeptieren. Während Menschen, die sich eine bessere Zukunft vorstellen können, sich auch mit dem Status quo nicht zufrieden geben. Und da liegt eine ungemeine Sprengkraft. Das heißt, wenn wir uns mal auf die Kraft von Träumen, wenn man so will, einlassen und wirklich sagen, stellen wir doch mal den Vorwurf der Naivität für einen Moment zur Seite und überlegen uns, wie wir uns eine bessere Zukunft oder ein gutes Leben vorstellen, dann können wir daraus wiederum Handlungsoptionen ableiten, die ganz klein vielleicht ansetzen, aber die durch das Gespräch und die Begegnung und den Austausch mit anderen Menschen sehr wohl wiederum Wirkmacht entfalten.
Gestaltungsspielräume, Handlungsoptionen, Wirkmächtigkeit. Das sind Begriffe, die uns gleichsam in die politische Dimension der Themen Hoffnung, Zukunft und Utopie hineinkatapultieren. Ein weiterer wichtiger Begriff ist Transformation, also die Gestaltung der Zukunft. Sie ist auch ein Kernthema der Arbeiterkammer. Aus diesem Grund hat die AK einen sozial-ökologischen Umbauplan skizziert, der mit Detailreichtum eine Zukunft für die vielen ermöglichen soll. Astrid Schöckl von der Arbeiterkammer Wien dazu.
Es ist völlig klar, dass eine Utopie sich zu erträumen nicht ausreicht, um Veränderungen zu bewirken, sondern dass man die schon erkämpfen muss und dass das dann eben auch nicht nur schöne Seiten hat. Also Kämpfe sind eben auch etwas Schwieriges, Anstrengendes, Kompliziertes. Aber wenn wir uns die quasi großen Visionen der Arbeiterinnenbewegung anschauen, zum Beispiel das Rote Wien, dann waren das ganz große gesellschaftliche Erzählungen von einer positiven Zukunft. Und die Frage der Machtverhältnisse hat halt insofern mitgespielt, weil man, um diese positive Zukunft zu erreichen, Verteilungskämpfe führen muss.
Die Arbeiterkammer hat ja den gesetzlichen Auftrag, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern. Dazu gehört auch der Auftrag, die Bedrohung der Lebensgrundlage ihrer Mitglieder durch die Klima- und Umweltkrise abzuwehren und ein gutes Leben für alle durchzusetzen.
Wir können die Klimakrise nicht mit den Instrumenten bewältigen, die wir momentan haben, um vor allem Wirtschaft zu gestalten. Also die alten neoliberalen Logiken, man macht etwas teurer, was klimaschädlich ist und dann können sich's manche leisten und andere nicht. Wir glauben, dass das erstens extrem ungerecht ist und zweitens auch einfach zu keinem Erfolg führt, weil die Leute verbinden total logischerweise Klimapolitik mit etwas zusätzlich Belastendem. Also wenn ich weiß, Klimapolitik führt immer nur dazu, dass das Leben für mich teurer wird, während das für andere kein Problem ist, weil sie sich's eh leisten können, zum Beispiel mit dem SUV in die Innenstadt zu fahren, dann interessiert mich das Thema auch nicht besonders. Dann will ich auch diese unangenehme Wahrheit nicht hören. Also das Problem liegt einerseits in dieser Gerechtigkeitsfrage, und andererseits eben in der Frage, habe ich das Gefühl, ich kann daran irgendwas ändern? Wenn ich eine unangenehme Wahrheit höre und die ist gefolgt von dem Satz, tja, take it or leave it, dann will ich das natürlich nicht. Wenn ich eine unangenehme Wahrheit höre und ich sehe das als Handlungsaufruf, mich einzubringen und für eine bessere Welt zu kämpfen, dann kann das natürlich sogar politisierend oder inspirierend sein. Und darin liegt, glaube ich, die Stärke einer Klimapolitik, die sich darauf konzentriert, was können denn die vielen Unternehmen? Und wie können wir in den Betrieben, dort wo produziert wird, bei unseren öffentlichen Infrastrukturen, die uns allen gemeinsam gehören, wie können wir die so umbauen, dass ein gutes Leben für uns dabei rausschaut?
Ein kurzer Hinweis. In Folge 20 von Richtig und Falsch haben wir uns angesehen, wie man Themen wie Klimaproteste oder Klimagerechtigkeit in der politischen Bildung umsetzen kann. Auch diese Episode verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Astrid Schöggl von der Arbeiterkammer Wien, die sich für ein gutes Leben für alle einsetzt.
Und wenn wir diese quasi Fragen von Demokratie und diese Fragen von Gerechtigkeit in den Blick nehmen, dann gibt es da eine positive und schöne Zukunft. Und es gibt einen Handlungsauftrag, in dem man selber tätig werden kann, was, glaube ich, viele junge Menschen sehr vermissen.
Astrid Schöggl von der Arbeiterkammer Wien meint also, dass junge Menschen gerne Dinge in die Hand nehmen möchten und sich über einen Handlungsauftrag freuen. Aber wie können wir diesen Auftrag in Richtung Handlungskompetenzen in der politischen Bildung gut einbinden? Zum Beispiel mit sogenannten Planspielen, erklärt Heinrich Ammerer von der Uni Salzburg.
In der politischen Bildung sind das Planspiele, sind das Rollenspiele, sind das irgendwelche Methoden, wo man Entscheidungen trifft, die Konsequenzen abschätzen kann, entsprechendes Feedback von der Lehrperson bekommt und dann daran wachsen kann, an diesen Herausforderungen. Aber immer muss der Schüler, die Schülerin dabei am Hebel sein, muss immer im Zentrum stehen, muss sehen, man kann was bewirken.
Wichtig ist, dass wir Selbstwirksamkeit erleben können und dass wir grundsätzlich uns vorstellen können, dass es überhaupt eine Lösung für ein Problem gibt. Und dieser Ansatz, der letztlich die Zelle von jedem Handeln ist, der fängt beim Einzelnen an. Und deswegen ist es wichtig, jedem, gerade jungen Menschen zu vermitteln, hey, du kannst was tun.
Eva-Maria McCormack und Heinrich Ammerer scheinen sich in dieser Sache einig zu sein. Jugendliche sollen in ihrer Selbstwirksamkeit bestärkt werden. Aber reicht es, dass man ihnen sagt, hey, du kannst was tun? Welche anderen Herangehensweisen gibt es denn im Schulalltag noch? Johannes Jordan unterrichtet unter anderem politische Bildung an einer Wiener Mittelschule. Ihm ist wichtig, dass seine Schülerinnen und Schüler im Unterricht Selbstwirksamkeit erleben.
Ich habe mir mal einen Neujahrsvorsatz persönlich genommen, dass ich sage, ich will jeden Monat an einer NGO was spenden, Geld spenden. Einen kleinen Betrag oder einen Betrag 20, 30 Euro. Da will ich meine Schülerinnen und Schüler eigentlich mitmachen lassen. Ich nehme mal pro Monat 3 NGOs heraus, die für mich persönlich mal okay sind, und lasse die Schülerinnen und Schüler sich über diese 3 NGOs informieren. Mit dem Handy, mit Tablet, mit angeleiteten Quellen natürlich, die ich ihnen gebe. Und nachher lasse ich abstimmen. In Gurkenglasel, Essiggurkenglasel, schreiben sie nachher auf ein Zettelchen, die NGO, werfen sie es hinein. Das ist quasi eine geheime Abstimmung, eine demokratische Abstimmung. Und nachher zähle ich das aus und sage, okay, diese NGO hat gewonnen, da spende ich hin. Da spende ich dann hin und tue nachher die Empfangsbestätigung, und bei manchen NGOs, die schreiben hin, wofür es verwendet wurde. Da schicke ich in das Team der Klasse hinein. Da sehen die Schülerinnen und Schüler, hey, es bringt sich was, sich für was einzusetzen. Und nachher habe ich schon mal die Tür geöffnet, dass man nicht nur Geld spenden kann, sondern sich auch ehrenamtlich vielleicht auch engagieren kann. Der ein oder andere Schüler oder die eine oder andere Schülerin hat mir auch gesagt, ja, vielleicht überlege ich das einmal, wenn ich alt genug bin, dass ich mich für ein paar Stunden engagiere. Muss ja nicht gleich für eine große sein, sondern kann auch lokal sein.
Als Lehrer private Neujahrsvorsätze, die noch dazu mit Geld in Verbindung stehen, im Unterricht umzusetzen, das hört sich nach einer Grauzone zwischen persönlichem Engagement und Unterricht an. Trotzdem ist Johannes Jordans Praxisbeispiel interessant, denn es zeigt, wie Schülerinnen und Schüler mit einer relativ einfachen Aufgabe den Ablauf von demokratischem Kompetenzaufbau folgen. Also sich informieren, sich eine Meinung bilden, diese Meinung kundtun, das Ergebnis einer Abstimmung akzeptieren und ein Ergebnis des eigenen Handelns erleben. Eine andere Methode, die Johannes Jordan gerne einsetzt, ist das Rollenspiel. An Beispielen aus dem lokalen Alltag diskutieren Schülerinnen und Schüler in seinem Unterricht möglichst realitätsnahe, erklärt er.
Die Straße vor unserer Schule soll autofrei sein, komplett. Kein Auto darf durchfahren. Und dann kommen von den 13-Jährigen die Ideen. Und dann finde ich es auch cool, wenn jemand bewusst die Gegenthese einnimmt. Und sagt, nein, ich bin nicht der Meinung von meiner ganzen Klasse. Denn das und das und das muss man auch beachten. Das ist schon mal ein Mehrwert für die ganze Klasse. Und da merke ich wieder, aha, die sind interessiert. Die können sich auseinandersetzen, die wollen sich auseinandersetzen.
Johannes Jordan findet, dass Themen der politischen Bildung fächerübergreifend bearbeitet werden sollen. So könnten Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten trainieren, die ihnen auch in Zukunft helfen, globale Herausforderungen multifaktoriell zu verstehen. Zum Beispiel wäre Fairtrade seiner Meinung nach ein ideales Thema für einen vernetzten Unterricht in Geschichte, Biologie und Ernährungslehre. Die konkreten Handlungsmöglichkeiten und der Lebensweltbezug sind ein guter Ausgangspunkt, um mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen, wie sie die Welt von morgen imaginieren wollen.
Sehnsucht nach morgen verändert das heute. Das ist ein ganz zentraler Satz, denn sowohl die Geschichte als auch die Forschung zeigt uns, dass es eben nicht Angst ist, die Menschen dazu bringt, sich zu engagieren und Dinge zu verändern, Dinge anzupacken. Sondern es ist die Vorstellung, also letztlich der Traum von einer besseren Zukunft.
Wir alle würden davon profitieren, wenn wir in der Schule wieder mehr über die Zukunft sprechen würden, meint auch Historiker Heinrich Ammerer.
Wir wissen aus der entsprechenden Empirie, dass Menschen ganz generell, und das in dem Fall sind die jungen Menschen natürlich die Zielgruppe, die davon überzeugt sind, dass sie Agency haben, dass sie wirkmächtig sind, dass sie Probleme lösen können. Und zwar nicht nur definierte Probleme, die sie immer schon gelöst haben, sondern auch neue Probleme. Viel engagierter sind, nicht nur besser logischerweise, sondern auch engagierter sind und motivierter, Probleme anzugehen. Das ist natürlich genau das, was wir haben wollen in einem Staat. Wir wollen eine optimistische Gesellschaft, wir wollen eine Gesellschaft von selbstwirksamkeitsüberzeugten Individuen haben. So eine Gesellschaft ist einer pessimistischen Gesellschaft immer überlegen.
Okay, Optimismus tut der Gesamtgesellschaft gut. Aber warum verfallen wir denn dann überhaupt in das Katastrophendenken und fühlen uns angesichts der aktuellen Krisen ohnmächtig?
Menschen haben immer schon Krisen gehabt in unterschiedlichen Häufigkeiten. Und wenn wir jetzt solche Dinge haben wie, sagen wir mal, demografische Krise, Finanzkrise, Staatsfinanzen, Inflation, Migration, dann sind das alles Dinge, die im Grunde beherrschbar sind, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie man die auf einem politischen Weg löst, vereinfacht gesagt. Dann sind aber dazugekommen noch Phänomene, die von einer viel, viel, viel stärkeren Unsicherheit behaftet sind. Und die sind eigentlich das wirklich Neue und das, was uns vor Herausforderungen stellt und was eben dann auch uns verleitet, zur Utopiedidaktik zu greifen. Dinge, wo wir nicht wissen, was sie bedeuten werden, wo sie uns hinführen werden in wenigen Jahren, in wenigen Jahrzehnten. Natürlich ist das in erster Linie KI, Robotik, Biotechnologie, die damit einhergeht. Vielleicht eben auch der Klimawandel, der ein sehr, sehr langer Prozess ist, ein sehr komplexer Prozess ist, wo wir auch nicht wissen, wie das sich letzten Endes gestalten wird. Die demografische Entwicklung, die natürlich auch ein langer Prozess ist, wo wir keine historischen Vorbilder haben, die wir studieren können, weil so einen Bevölkerungsniedergang mit so niedrigen Geburtenraten über viele Jahrzehnte in manchen anderen asiatischen Ländern viel stärker noch ausgeprägt als bei uns. Dazu haben wir eigentlich keine historischen Präzedenzfälle, die wir studieren können, anders als bei den schon erwähnten Krisen.
Die Unsicherheit, die mit dem gegenwärtigen Pessimismus verbunden ist, führt zu Wut und Verzweiflung. Wut ist damit ein täglicher Begleiter geworden, ob bei schlechter Stimmung in den Öffis, im Verkehr auf der Straße oder online in den sozialen Medien. Aber wohin mit dieser Wut? Das haben sich auch Hermann Niklas und seine KollegInnen von Sapere Aude gefragt.
Die digitale Wutbox wurde zur digitalen WUM, wo man alle diese drei Sachen machen kann. Also man kann auch immer seine Wut verbal aufnehmen. Man kann die Utopie quasi auch aufnehmen oder eintragen. Also die kann man auch aussprechen. Und beim Manifest ist es so, dass man tatsächlich auch als Klasse sein Manifest oder sein Regelwerk oder auch seine Klassenregeln uploaden kann und uns zur Verfügung stellen. Und man kann sie wie in einem Bausetzkasten dann seine Utopie aus dem bereits vorhandenen zusammenstellen.
Mit der Zeit kommt einiges an Input von Schülerinnen und Schülern zusammen. Was ärgert die Jugendlichen denn eigentlich am häufigsten?
Diese drei großen Dinge, nämlich Sexismus, Rassismus und Gleichberechtigung fragen. Und das war auch bei Jugendlichen immer die Top 3 Sachen. Also egal welche Art von Diskriminierung, das war immer ganz ein wichtiger Punkt. Genau, und die Gleichberechtigungsfragen eben auch. Und das ist mir nicht nur bei diesem Projekt aufgefallen, dass diese drei Sachen so wirklich massiv die junge Menschen bewegen, sondern wir haben früher mal ein Projekt mit dem globalen Süden gemacht und selbst in anderen Kulturen, mit denen wir zumindest zu tun gehabt haben mit diesen Gruppen, ob das jetzt Sri Lanka war oder Ghana, waren genau dieselben Themen das Wichtigste.
Interessant. Der Wunsch nach Gleichberechtigung scheint also Jugendliche weltweit zu bewegen. Kulturübergreifend sei auch die Utopie vieler Mädchen, führt Hermann Niklas aus.
Bah, wie schön wäre es, einen gesicherten Raum zu haben. Ich kann fortgehen und ich muss mir gar nicht überlegen, wo ich hingehe oder wie der Heimweg nachher ist oder wann ich heim muss oder wo ich mich abholen lassen muss, sondern ich kann einfach raus bei der Tür, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss. Und das ist viel für Frauen kommen natürlich. Und wir das auch oft dann zum Thema gemacht haben, weil das Burschen meistens gar nicht so nachempfinden können, weil sie haben diese Problemlage gar nicht bewusst.
Über die Auswirkungen von Geschlechterrollen haben wir übrigens in unserer letzten Folge von Richtig und Falsch gesprochen. Männlichkeitsbilder an der Schule thematisieren. Wir verlinken euch auch diese Folge in den Shownotes. Und ein zweiter Hinweis, Lehrkräfte können die Wut-Workshops von Sapere Aude über das Extremismuspräventionsprogramm des ORDs gratis buchen. Fassen wir zusammen. Mit einem Plan für den sozialen und ökologischen Umbau möchte die Arbeiterkammer Wien ein positives Zukunftsbild für die vielen etablieren und bietet einen Katalog an vielseitigen Maßnahmen dafür an. Engagierte Lehrkräfte wie Johannes Jordan versuchen durch Themen, die nahe an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schülern liegen, ruhendes Engagement im Unterricht zu wecken. Universitätsprofessor Heinz Ammerer schlägt vor, Utopien in den Unterricht einzubauen, quasi als eine anziehende Vision einer möglichen Zukunft, die SchülerInnen mitgestalten können und die ihnen Hoffnung spendet. Schließlich wandelt Hermann Niklas von Sapere Aude Wut junger Menschen in konstruktive Energie für Utopien und verschriftlichte Manifeste um. Diese Beispiele zeigen, wie Hoffnung als bewusste politische Entscheidung im Unterricht thematisiert werden kann. Eva Maria McCormack sieht ihre NGO Talking Hope als Lobby gegen Hoffnungslosigkeit. Sie wünscht sich...
Also für die Schule würde ich mir ganz konkret wünschen, dass es nicht nur das Fach Geschichte, sondern auch das Fach Zukunft gibt. Und dass dieses Fach Zukunft gespeist wird aus Diskussionen, die was mit Politik zu tun haben, aber die auch mit der sozialen Frage zu tun haben, die was mit Vorstellungen von gesellschaftlichem Miteinander zu tun haben, die mit Lösungskompetenz, mit Demokratiekompetenzen zu tun haben und die wirklich auch kreative Ansätze verfolgen, also wo Jugendliche selbst aktiv werden und nicht nur berieselt werden.
McCormack betont, dass unsere Zukunft zwar ungewiss sei. Wir als Menschen allerdings die Fähigkeit besitzen, unser Leben und unser Miteinander aktiv zu gestalten. Genau an diesem Punkt passen auch die Konzepte der UNESCO zu Future Literacy und Future Skills ins Bild. Sie gehen davon aus, dass die Zukunft nicht etwas ist, das wir vorhersagen können, sondern etwas, das wir gemeinsam gestalten. Future Literacy, also Zukunftskompetenz, bedeutet, den Blick nach vorne bewusst zu schärfen. Und dazu brauchen wir genau jene Fähigkeiten, von denen in dieser Folge die Rede ist. Kritisches Denken, Kreativität, Zusammenarbeit und den Mut, mit Unsicherheit umzugehen. Eva-Maria McCormack untersucht in diesem Zusammenhang mit ihrer NGO Talking Hope auch die Einstellungen junger Erwachsener aus sozial benachteiligten Strukturen.
Wir haben eine einjährige Forschungsphase gemacht mit jungen Erwachsenen aus sozial benachteiligten Strukturen. Da haben wir 5 verschiedene Forschungsmodule gemacht mit jungen Erwachsenen mit formal niedriger Bildung vom Land, aus dem Osten Deutschlands und auch mit migrantischen Herkünften. Und das Ergebnis war nicht, dass die sich alle nur abgehängt und hoffnungslos fühlten. Das Ergebnis war aber sehr wohl, dass dieses Erleben von Selbstwirksamkeit und auch das ein positives Selbstbild begrenzt war auf die private Welt. Und das stellt uns als Pädagogen oder als AktivistInnen oder NGOs vor die Herausforderung, wir müssen eine Brücke finden von der privaten Lebenswelt dieser jungen Menschen in die Zivilgesellschaft.
Um diese Brücken zu errichten, braucht es ein gemeinsames Fundament, das durch Austausch und Gespräch entstehen kann, findet auch Philipp Blom.
Aber das heißt, auch Menschen haben keine notwendigen Treffpunkte mehr. Sie haben es wohl noch in Österreich und ich bin überzeugt, Österreich funktioniert überhaupt nur so gut, wie es funktioniert, wegen der Freiwilligen Feuerwehr, der Blasmusiken und der Chöre. Denn da treffen sich Menschen und da formen sich Gemeinschaften immer noch und das ist wahnsinnig wichtig in Österreich. Aber man könnte ja auch sagen, man sieht sich diese Dörfer an und man versucht einfach ein bisschen freundliches Social Engineering zu machen und den Parkplatz rauszunehmen vom Dorfplatz und da etwas reinzustellen, was vielleicht auch soziale Wege erfordert, aber auch ermöglicht. Ein Kulturzentrum, ein Jugendzentrum, andere Dinge, die dieses Dorfcenter auch wieder beleben, dass Menschen sich wieder treffen und dass wieder Möglichkeiten zur Gemeinschaftlichkeit entstehen. Sowas ist machbar. Das kostet ein bisschen Geld, aber nicht so viel wie die Alternative.
Es gibt eine spannende Studie, die ich immer wieder zitiere. Und das ist die Studie, was bringt Leute dazu, ihr Umweltverhalten zu ändern? Das ist eine Metastudie, dafür wurden also über 400 andere Studien ausgewertet. Und was Menschen dazu bringt, ihr Umweltverhalten zu ändern, ist nicht die Politik. Es ist übrigens auch nicht die Bildung. Es sind auch nicht die Medien. Und es sind auch erst an zweiter Stelle finanzielle Anreize. Die größte Motivation ist schlichtweg das, was ich immer das Gespräch über den Gartenzaun nenne. Also der Austausch mit anderen und der Vergleich auch mit anderen. Und das heißt, wenn die größte Kraft vom Gespräch ausgeht, dann haben wir alle Gestaltungskraft, ja?
Wenn ihr euch für die Studie oder für Projekte, die wir in dieser Folge erwähnt haben, interessiert, dann werft einen Blick in die Shownotes. Dort verlinken wir euch alle Infos.
Was ist eine Demokratie anderes als eine allgemeine Unterhaltung über die Tatsachen und dann eine Überlegung, was machen wir jetzt damit gemeinsam? Aber wenn man gar nicht mehr über dieselben Tatsachen spricht, weil man alle seine Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen bezieht, dann reden wir nicht mehr über dieselbe Welt, wenn wir miteinander reden. Und wir verlernen auch ein bisschen das Miteinanderreden, weil es immer schwieriger wird, sich mit jemandem zu unterhalten, den man nicht wegswipen kann, wenn er einem nicht gefällt.
Wir werden mit all diesen Dingen fertig werden. Die Frage ist nur, wie. Und je breiter unsere Kompetenzen diesbezüglich sind, je mehr Erfahrungen wir auch aus zweiter Hand diesbezüglich sammeln können, je mehr Erfahrungen wir in unserer Selbstwirksamkeit gemacht haben im Unterricht, umso besser sind wir diesbezüglich aufgestellt.
Mit diesen positiven Worten sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Unser Fazit: Es ist richtig, dass die Probleme der Gegenwart drängend und ernst sind. Es wäre aber falsch, dies zu ignorieren und den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist auch falsch, sich von der Angst lähmen zu lassen. Stattdessen ist es wichtig und richtig, sich zu bemühen, gemeinsam Lösungen zu finden. Dafür müssen sich Menschen austauschen und eine gemeinsame Basis finden. Gemeinsam positive Zukunftsbilder entwickeln, den Blick weiten und über die aktuellen Krisen hinausdenken. Üben kann man das schon im Unterricht in der Schule. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.